Das Gebet in der Zeit der Kirche, darum geht es in einem weiteren Abschnitt im Katechismus bzw. im Kompendium des Katechismus und spielt natürlich auch hier in dieser Sendereihe eine Rolle. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Und wenn es um diesen Abschnitt des Gebetes im Katechismus geht, dann sind wir immer verbunden mit Kaplan Robert Paulus aus dem Bistum Passau. Auch heute ist er wieder, hat er sich wieder die Zeit genommen für uns. Grüße Gott, Kaplan Paulus.
Grüße Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, danke, dass Sie wieder für uns ein paar Gedanken in dieser Reihe vorbereitet haben. Es geht um das Gebet in der Zeit der Kirche. Im Punkt 548 stellt das Kompendium die Frage, wie hat die erste christliche Gemeinde von Jerusalem gebetet? Und antwortet darauf, am Anfang der Apostelgeschichte heißt es über die Gläubigen in der ersten Gemeinde von Jerusalem, die vom Heiligen Geist zum Gebetsleben erzogen worden war. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. So in der Apostelgeschichte im Kapitel 2, der Vers 42. Und dann fragt das Kompendium im Punkt 549, wie greift der Heilige Geist in das Gebet der Kirche ein? Und antwortet, der Heilige Geist, der innere Lehrmeister des christlichen Betens, erzieht die Kirche zu einem Leben des Gebetes und lässt sie immer tiefer in die Betrachtung und Gemeinschaft mit dem unergründlichen Mysterium Christi eindringen. Die Gebetsformen, die in den apostolischen, kanonischen Schriften zum Ausdruck kommen, bleiben für das christliche Beten maßgebend. Kaplan Paulus, wir freuen uns wie immer auf Ihre Gedanken dazu.
Ja, gerne. Recht verstandenes Gebet, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nie etwas rein von Menschen gemachtes. Wenn es so wäre, könnte man es leicht mit Geplapper verwechseln. Beten ist kein Gedichtaufsagen. Beten ist auch keine Methode, um möglichst schnell an das von mir Gewünschte zu gelangen. Wer betet, wartet, ausgesprochen oder vielleicht indirekt, auf den Heiligen Geist. Er überlässt sich dem Geist und vertraut seiner Führung. Damit ist der Betende heutiger Tage in guter Gemeinschaft mit den Anfängen der Kirche, genauer gesagt mit den ersten Menschen, die im Namen Jesu Christi beteten. Im Johannesevangelium ist der Heilige Geist den Jüngern verheißen als Hilfe, als Merkhilfe und Erinnerungshilfe und als Hilfe für das rechte Beten. Dort heißt es im Kapitel 14, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So warteten die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu auf eben diesen Heiligen Geist. Aber auch dieses Warten ist schon ein betendes Warten. Im Katechismus heißt es unter der Nummer 2623, am Pfingsttag wurde der Geist der Verheißung über die Jünger ausgegossen. Sie befanden sich alle am gleichen Ort, verharrten dort einmütig im Gebet und erwarteten den Heiligen Geist. Der Geist, der die Kirche lehrt und sie an alles erinnert, was Jesus gesagt hat, wird sie auch zu einem Leben des Gebets heranbilden. Im Fest von Pfingsten, liebe Hörerinnen und Hörer, am 50. Tag nach Ostern, kommt es, wie es an anderer Stelle heißt, zur Vollendung des Pascha Christi. Der Heilige Geist wird als göttliche Person offenbar. Er wird vom Herrn mitgeteilt. Und dieser Heilige Geist ist der Beistand und Helfer. Wie nun hilft der Heilige Geist? Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass er als Person hilft. Es ist nicht einfach nur eine irgendwie geartete Macht, die auf geheimnisvolle Weise Kraft gibt, sondern es ist ein jemand, zu dem wir Du sagen können, eine Person, die uns vertraut ist. Es ist wie im Verhältnis eines Lehrers zu seinen Schülern oder wie eines großen Bruders zu seinem jüngeren Geschwisterteil. Die Hilfe, die wir Menschen durch den Heiligen Geist empfangen, ist die, dass uns der Heilige Geist lehrt. Im besten Sinn ist er ein Pädagoge. Pädagoge meint ja vom griechischen Wortursprung her jemanden, der die Kinder führt, begleitet. In diesem Sinn kann das Kompendium des Katechismus von der ersten Gemeinde von Jerusalem sprechen, die vom Heiligen Geist zum Gebetsleben erzogen worden war. Worauf zielt nun die Erziehung ab? Die Apostelgeschichte fasst es in einem Satz. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Bemerkenswert ist die Reihenfolge. Das Gebet der Kirche gründet auf dem Glauben der Apostel, wird durch die Liebe beglaubigt und in der Eucharistie genährt. Grundlage des Betens unter der Führung des Heiligen Geistes ist also die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Zusammenhalten und die Feier des Herrenmahles. Das entspricht auch dem Wunsch Jesu Christi selbst. Im Katechismus heißt es unter den Nummern 1341 und 1342, der Auftrag Jesu, seine Gesten und seine Worte zu wiederholen, bis er kommt, verlangt nicht nur, sich an Jesus und an das, was er getan hat, zu erinnern. Er zielt darauf, dass die Apostel und ihre Nachfolger das Gedächtnis Christi, seines Lebens, seines Todes, seiner Auferstehung und seines Eintretens für uns beim Vater liturgisch begehen. Die Kirche blieb von Anfang an dem Urauftrag des Herrn treu. Von der Kirche von Jerusalem heißt es, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Wir haben gesehen, dass das Beten unter der Führung des Heiligen Geistes geschieht. Die erste Gemeinde, die Jünger in Jerusalem, werden durch ihn gestärkt im Festhalten an der Lehre, an der Gemeinschaft und in den Sakramenten, wie wir heute sagen. Sie werden gestärkt in dem, was sie als Auftrag vom Herrn mitbekommen haben. Sie erinnern sich an das, was war, bringen dies aber auch im Gebet in ihre Gegenwart hinein. Darüber nach der Musikpause ein wenig mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, der Heilige Geist, der innere Lehrmeister des christlichen Betens, erzieht die Kirche zu einem Leben des Gebets und lässt sie immer tiefer in die Betrachtung und Gemeinschaft mit dem unergründlichen Mysterium Christi eindringen. Über die einzelnen Gebetsformen wird in einem eigenen Beitrag noch ausführlicher die Rede sein. Die Erziehung zu einem Leben des Gebets führt zu einem immer tieferen Zusammenwachsen, zu einer Gemeinschaft und Beziehung mit Jesus Christus selbst. Dabei wird das, was den ersten Jüngern aus ihrer Tradition und Geschichte des Betens vertraut war, nun aktualisiert. Die Jünger und Gläubigen halten sich zunächst an die Gebete, die sie in der Schrift hören und lesen. Sie beziehen diese jedoch auf die Gegenwart. Dies gilt insbesondere von den Psalmen, die ja in Christus erfüllt sind, wie es der Katechismus sagt in der Nummer 2625. Es ist der gleiche Prozess, der den Jüngern von Emmaus hilft, Vergangenes im Licht der Gegenwart des Herrn zu deuten. Jesus selbst deutete den Emmaus-Jüngern die Schrift und er legt ihnen dar, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht, ausgehend von Mose und allen Propheten. Später im gleichen Kapitel des Lukas-Evangeliums, Lukas 24, sagt es dann der auferstandene Herr seinen Jüngern, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Im Beten der ersten Jünger zeigt sich damit auch die zweite Wirkung des Heiligen Geistes. Beten ist nicht nur Ausdruck einer Erinnerung an das, was im Leben, Tod und Auferstehen Jesu geschehen ist, oder an die durch Jesu gegebenen, aufgetragene Einheit. Beten ist eine Aktualisierung, eine Vergegenwärtigung. Der Heilige Geist der seiner betenden Kirche Christus in Erinnerung ruft, führt sie auch in die ganze Wahrheit ein. Er regt an, das unergründliche Mysterium Christi, das im Leben, in den Sakramenten und in der Sendung der Kirche am Werk ist, neu ins Wort zu bringen. Diese neue Ausdrucksweisen entfalten in den großen liturgischen und geistlichen Überlieferungen die Gebetsformen. Und diese Gebetsformen, sie bleiben für das christliche Beten maßgebend. In der gegenwärtigen Setzung des Paschamysteriums Jesu Christi hat das Beten damit eine über die ganze Zeit der Kirche dauernde Grundlage erhalten. Immer wieder neu kommt Jesu Tod und Auferstehen zur Sprache. Immer wieder neu wird es auch und gerade im Beten mit dem Leben des einzelnen Menschen und mit der Gemeinschaft der Menschen in Verbindung gebracht. Der Katechismus sagt es in der Nummer 1200 so: Von der ersten Gemeinde von Jerusalem an bis zur Wiederkunft Christi feiern die Kirchen Gottes, die dem apostolischen Glauben treu sind, überall das gleiche Paschamysterium. Das Mysterium, das in der Liturgie gefeiert wird, ist nur eines, nur die Formen seiner Feier sind unterschiedlich. Der Heilige Geist gibt also als Lehrer, Pädagoge, eine Erinnerung an das die Dimensionen von Raum und Zeit überspannende Ereignis von Tod und Auferstehen Jesu. Dies wird dann auch zum Aufruf an unsere Zeit, erinnernd daran zu denken und zu begehen, jährlich an Ostern und wöchentlich beim Wochenostern am Sonntag gedenken wir eben dieses umfassenden, ja umwerfenden Ereignisses und bringen es in Verbindung mit unserem Leben. Besser gesagt, wir lassen es in Verbindung bringen. Der Aufruf in der Heiligen Messe erhebet die Herzen und die Antwort, wir haben sie beim Herrn, gelingt eben nur deshalb, weil wir darauf vertrauen, dass der Herr bereits mit uns ist, weil er da ist und Zielpunkt unseres Betens. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Ohne den Heiligen Geist, der die Gegenwart des Herrn erkennen lässt, aus rein menschlicher Kraft wäre es eine richtige Anmaßung oder eben eine Lüge zu sagen, wir haben die Herzen beim Herrn. So aber, mit dem Heiligen Geist, können wir wie die ersten Jünger beim Herrn sein. Und auf den Aufruf, lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, antworten, das ist würdig und recht. Hier nun ist schon die Gebetsform des Dankgebets angesprochen. Eucharistie, Danksagung feiern, wird an dieser Stelle bestätigt. Ja, es ist gut zu beten. Ja, es ist würdig und richtig, mit Gott in Kontakt zu treten. Dabei ist das Beten wiederum für den Menschen Quelle von Segen und Heil. Eindringen in die Betrachtung und die Gemeinschaft mit dem Mysterium Christi nennt das der Katechismus. Es bleibt eine Herausforderung und Aufgabe für die Christen zu allen Zeiten. Es ist aber auch eine Gabe, die uns geschenkt ist. Wir können die Gemeinschaft mit dem Herrn leben und feiern, eben weil es im Heiligen Geist ein Festhalten an der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft untereinander und in den Sakramenten gibt.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Heute geht es um die Frage, wie greift der Heilige Geist in das Gebet der Kirche ein? Das große Thema heute hier in dieser Sendung. Und wir hören dazu Kaplan Robert Paulus aus dem Bistum Passau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gesehen, dass das Beten der ersten christlichen Gemeinde von Jerusalem untrennbar ist vom Wirken des Heiligen Geistes. Zeugnis davon gibt uns die Apostelgeschichte. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Der Heilige Geist, der innere Lehrmeister des christlichen Betens, erzieht die Kirche zu einem Leben des Gebets. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist die erwähnte Erziehung zum Leben im Gebet. Aber was heißt das anderes als die Erziehung zu einer Gemeinschaft mit Gott? Der Katechismus schreibt unter der Nummer 1092 vom Heiligen Geist: Er bereitet die Kirche auf die Begegnung mit dem Herrn vor. Er ruft Christus, dem Glauben der Gemeinde, in Erinnerung und bekundet ihn. Er vergegenwärtigt durch seine umgestaltende Kraft das Mysterium Christi und aktualisiert es. Als Geist der Gemeinschaft vereint er die Kirche mit dem Leben und der Sendung Christi. Auf diese Punkte möchte ich noch etwas tiefer eingehen. Der Heilige Geist bereitet auf die Begegnung mit dem Herrn vor. Gemeint ist hier sowohl die Begegnung mit dem Herrn in der Eucharistie, als auch die eschatologische Begegnung mit dem Herrn am Ende der Zeit und die ganz persönliche am Ende unseres eigenen Lebens. Der Heilige Geist ist also nicht nur punktuell aktiv, sondern umfasst ganze Zeitspannen. Damit wird auch das persönliche und gemeinschaftliche Beten zeitumfassend, ja zeitlos. Betet ohne Unterlass, ruft der Apostel Paulus den Thessalonichern zu. Möglich wird das durch das dauernde Wirken des Heiligen Geistes, der eben auf die Begegnung mit dem Herrn vorbereitet. Zweitens, der Heilige Geist ruft Christus in Erinnerung und bekundet ihn. Hier wird der schon angeführte Aspekt des Erinnerns benannt. Doch das Vergangene hat Bezug zur Gegenwart. Der Heilige Geist vergegenwärtigt durch seine umgestaltende Kraft das Mysterium Christi und aktualisiert es. Der Katechismus spricht von umgestaltender Kraft. Die Aktualisierung geschieht nicht ohne Veränderung. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden und echte Beter werden, sind verwandelt. Neue Menschen. Wiederum ein Wort aus einem der Paulusbriefe, diesmal an die Kolosser. Ihr habt Christus Jesus als Herrn angenommen, darum lebt auch in ihm. Oder im Brief an die Galater. Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Weiter heißt es dann im Galaterbrief, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft der Verheißung. Hier ist das angesprochen, was der Geist des Herrn ebenfalls bewirkt, nämlich Einheit. In diesem Sinn drittens, als Geist der Gemeinschaft vereint der Heilige Geist die Kirche mit dem Leben und der Sendung Christi. Die Gemeinschaft der Glaubenden wird in die Beziehung mit dem Herrn gebracht, mit seinem Leben, aber eben auch mit seiner Sendung, die einen neuen, ewigen Bund zwischen Gott und den Menschen bedeutet. In Jesu Tod und Auferstehung entsteht eine unauflösliche Verbindung, ein Bund, dem sich der Mensch zwar verweigern kann, der aber nicht auflösbar ist, weil der ewige Wille des himmlischen Vaters diesen Bund begründet. Aus dem Heiligen Geist heraus und im Beten bestätigt die Kirche diesen Bund. Die Antwort auf das Wort Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis, ist die Verkündigung von Tod und Auferstehung des Herrn. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So heißt es im Messbuch. Das Beten der Kirche in seiner vielfältigen Ausprägung drückt immer dieses Geheimnis aus oder findet darin seinen Ausgangspunkt für persönliche oder gemeinschaftliche Anliegen. So verbindet uns der Heilige Geist auch mit den Jüngern der ersten Stunde, mit der ersten christlichen Gemeinde von Jerusalem. Wir stehen damit als Kirche in einer Gebetstradition, die immer wieder zu erneuern ist, damit die Lebendigkeit der in ihr ausgedrückten Beziehung zum Herrn zum Leuchten kommt. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch in Ihrem Leben, das hineingebettet ist in das Leben der Kirche, diese Beziehung zum Herrn zum Ausdruck kommt, dass der Heilige Geist auch ihr Beten erfüllt und sie so, wie die Jünger von Jerusalem, die erste christliche Gemeinde, wie die Kirche überhaupt, sich immer wieder tiefer mit dem Geheimnis Christi beschäftigen und es im besten Sinn hineinwachsen. Darum erbitten wir jetzt Gottes Schutz und Segen für Sie und für alle, die Ihnen verbunden sind. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und begleite euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das Gebet in der Zeit der Kirche, ein einzelner kleiner Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche, so auch im Kompendium des Katechismus, und da stand im Punkt 548 die Frage, wie hat die erste christliche Gemeinde von Jerusalem gebetet? Thema heute wieder von Kaplan Robert Paulus aus dem Bistum Passau. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. CD und Podcast von dieser Sendung sind natürlich wieder selbstverständlich. Sie kennen die Wege, wie Sie da herankommen, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder vielleicht auch verschenken möchten. Rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an oder schauen Sie auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie dran hier im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen.